Leute mit Pferden und es gibt Pferdeleute. Und Pferdemann oder Pferdeleute zeichnen sich aus, indem sie erstmal das Pferd gut halten.
Was? Ich finde es fürs Pferd angenehm, wenn er weiß, der Mensch reagiert immer ungefähr gleich.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Wir kommen zum zweiten Teil mit Uta Gräf und Stefan Schneider, wo es jetzt ein bisschen darum geht, eure Reitweisen vorzustellen. Und ich glaube, dann können wir auch Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede mal rausarbeiten. Vielleicht will die Uta mal anfangen.
Also, was soll ich erzählen, was mir beim Reiten wichtig ist?
Ja, vielleicht einfach, was für dich Dressurreiten heißt zum Beispiel. Wir kennen es ja alle aus Medien, aber was ist für dich gutes Dressurreiten?
Also für mich persönlich ist die Faszination am Dressurreiter, dass man auf lange Sicht ein Pferd immer besser kennenlernt und dadurch immer feiner kommunizieren kann. Also ich persönlich mag es gern, wenn man ein Pferd hat, was man so über einen längeren Zeitraum hat. Weil ich finde es irgendwie toll, dass man dann immer mehr so aufeinander aufbauen kann. Das ist so das, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und auch mit dem Ziel, die Hilfe dann immer feiner werden zu lassen. Manchmal ist ja so, dass man am Anfang noch so ein bisschen für die Verständigung irgendwie ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mit der Zeit immer weniger. Also das ist so das, was mir am besten gefällt am Reiter.
Das hört sich schön an. Im Idealfall ist das bei jeder guten Reitweise so. Ne? Das hast du sehr schön umschrieben. was sagst du denn? Wie lange brauchen noch? Was ist denn die Grundausbildung Dressurpferd? Wie lange braucht die? Reden wir jetzt mal, damit ein guter Kunde eine gute L-Dressur reiten kann. Wie lange braucht man dafür?
Das ist ein bisschen unterschiedlich, da kommt es stark aufs Pferd an. Mhm. Also ein junges Pferd, ich würde sagen, die junge Pferde macht ja mehr der Stefan bei uns mit den Mädels, aber ich sage jetzt mal, bis 5-jährig ist ganz viel so Kraftaufbau und da, also ich glaube, ob ein talentiertes Pferd oder nicht so talentiertes, die erste 1-2 Jahre sollte man nicht so ein riesiges Stück kriegen, sondern da ist es eher so, dass man so Grundsache übt und das Pferd einfach lernt, die Kraft zu haben, Reiter zu tragen. Das Pferd muss erstmal sich auswachsen und so weiter. Und ich glaube, in so einer Phase, wenn die Pferde so zwischen 6 und 9 sind, sage ich jetzt mal, dann ist es die Phase, wo jetzt zum Beispiel ich mit meinem Reiter auch am meisten bewirken kann. Da geht es ja schon ein bisschen mehr an die Lektionen und das ist eigentlich, also ich finde, alle Phasen machen Spaß, aber mir persönlich macht, glaube ich, die Phase am meisten Spaß. Da merkt man, man hat schon die Grundausbildung so, dass man schon mit dem Pferd sich super versteht, wobei das auch Spaß macht, dass man mit dem jungen Pferd immer weiter voranschreitet. Also das ist auch super. Aber ich finde es schön, wenn man dann so ein bisschen ernten kann von dem, was man vorher gesät hat. Aber es ist trotzdem völlig unterschiedlich beim einen Pferd, dem fällt so viel zu, dass das relativ schnell geht, obwohl man gar nicht den Eindruck hat, man hätte so viel dafür geübt. Und beim anderen Pferd übt man ganz lang an welche Grundsache, wobei das nicht heißen muss, dass das eine keinen Spaß macht und das andere mehr. Da kommt es einfach ein bisschen drauf an. Aber ich denke, das Pferd gibt eher vor, wie lange es braucht für was. Mhm. Und ich denke, so soll es auch sein.
Mhm. Kann man denn so sagen, würdest du ähnlich sagen, dass du ab wann würdest du in die Spezialisierung für Working Equitation gehen? Sagen wir mal, ihr kauft euch einen guten Warmblüter, ihr reitet den an. Und wann würdet ihr entscheiden, in welche Richtung der gehen soll?
Also ich mache es ab jetzt zum Beispiel einen Warmblüter, den habe ich zusammen mit meinem Neffen. Den haben wir von der Thüringeti. So, der braucht für mich, für uns alle, egal was wir reiten wollen. Ob die Uta später mit dem Dressur reitet, ob ich mit dem Working reite oder mein Neffe Springen reitet, die Basis ist die gleiche. Das heißt, ich fange jetzt mit dem schon an, gehe mit dem Trail an der Hand, Trail am langen Zügel und Trail unterm Sattel. Das ist so ein bisschen auch so ein hyperaktives Pferd, der muss warten, am Tor mal zu stehen, zu warten und dann gebe ich einen kleinen Impuls, da geht er schon mal nach vorne, der geht auf einen Impuls nach hinten. Mhm. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Erstens mal schult es die Feinmotorik des Pferdes, die Feinmotorik vom Reiter, das Zusammenspiel zwischen Reiter und Pferd und bringt Abwechslung. Ich will wissen, habe ich das Pferd auf meiner Seite und je eher ich spieglerisch mit so anfange, wir machen jetzt zum Beispiel nicht sagen, heute reiten wir durchs Tor. Mhm. Nein, wir stellen ihn vor das Tor, dann muss er warten. Dann stelle ich ihn nach links, Vorhandwendung, lass ihn stehen. Mhm. Wenn er gut steht, geht es einen Schritt weiter. dann berühre ich mal das Tor, wackel am Tor und so geht es Step by Step, jeden Tag so ein bisschen mehr. Mhm. Und das Pferd entscheidet, wie schnell und wie langsam ich vorgehe.
Mhm. Vielleicht kannst du mal kurz deinen langen Zügel, ich weiß, was du meinst, du hast mir auch gerade gezeigt und ich habe dich natürlich gestalkt, aber was ist der Unterschied zwischen Doppellonge, langer Zügel und vom Boden aus fahren? Vielleicht willst du das einmal kurz erklären.
Im Prinzip kommt so, die Unterschied ist die Länge der Leine.
Okay.
Also im Prinzip ist alles, also das klassische Langzügel, aber oder Langzügel, ja, so wie sieht man bei den Lipizzanern. Ne? Die gehen ganz, ganz dicht am Pferd. Ne? Mhm. Hinrich sagt immer, der Vorteil ist, man ist nah am Pferd und der Nachteil ist, man ist nah am Pferd. Das ist zum Beispiel auch ein sehr guter Spruch, den du nutzt, hätte den auch machen können. Ne? Also das, ich habe halt sehr viele Korrekturpferde und junge Pferde, da will ich nicht so nah am Pferd sein. Und deswegen habe ich mir so eine Mischung einfallen lassen zwischen Doppellonge und langer Zügel. Ja, das heißt, ich habe den nötigen Sicherheitsabstand. Also erstmal, erster Vorzug ist Sicherheit, ne? Wenn der Tritt in die Luft und nicht an mich.
Mhm.
Und der zweite Riesenvorteil ist, ich habe das ganze Pferd im Auge. Ich kann die Mimik beobachten, ich kann die Hinterbeine beobachten, die Vorderbeine beobachten. Wichtig ist, dass das eine Vorstufe für die Reiterei ist. Also dass alles so läuft, dass das Pferd denkt, da sitzt ein Reiter drauf. Mhm. Aber ich mache es vom Boden aus. Also wie ein ferngesteuertes Auto. Da will ich hin. Ne? Das ist der Reiterei. Und da haben wir so ein Spezialgurt entwickeln, wo man jetzt die Zügelführung auch schon beim weiter fortgeschrittenen Pferd kann man die Zügelführung ganz eng machen, dass es wirklich so ist, als würde ein Reiter drauf sitzen. Und da kann ich gucken, wie reagiert er. Ich kann das Pferd oben einstellen, ich kann ihn lang lassen, bin ganz flexibel. Ne? Die Pferde, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die kann ich machen ohne Ausbinder. Dann kann ich die vorwärts, abwärts gehen lassen, ich kann den Takt regulieren. Mhm. Wir haben jetzt eben die Studie, die ich dir gezeigt habe. Der Horror ist für die, wenn ich die im Trab, wenn ich sage, jetzt ruhiger Takt durch beide Zügel.
Mhm.
Und das kann ich halt wunderschön jeden Tag ganz spielerisch mit dir üben. Ich habe quasi wie, als würde ich drauf sitzen, aber ich mache es von unten, sage ich, komm, jetzt äußere Zügel, bisschen abpapieren, ruhiger Takt.
Mhm.
Und so kann ich die auf die Reiterei wunderbar schulen. Jedes Pferd hat seine Probleme, der eine gibt nicht rechts nach, der andere links, kann ich vom Boden aus wunderschön machen.
Das heißt, du klärst das immer vom Boden, bevor er dann drauf geht.
Genau so ist es. Und gerade bei schwierigen Pferden, ne, das kannst du dann, wenn du das vom Boden aus geklärt hast, dann kämpfen die auch nicht mehr im Sattel.
Mhm.
Und im Sattel hast du halt eher, dass du mal der Kürzere ziehst, dass du in Wohnungsnot kommst, wenn der anfängt zu steigen und zu bocken. Und das hast du vorher schon geklärt, dass das Pferd da wenig Chancen hat. Ne? Also ich gehe jeden Fall immer so ein bisschen als Sieger aus dem Konflikt, wobei wir natürlich immer Konflikte meiden wollen, wenn es irgendwie geht. Aber irgendwann muss man immer mal so ein bisschen an die Grenze des Pferdes kommen und gucken, wie reagiert er. Blöfft er nur, indem er ein bisschen wippt vorne, geht ihn dann nach vorne oder rastet er vollkommen aus, steigt richtig hoch und fällt nach hinten um.
Also man kann sicherer die Toleranzgrenze testen, wenn man so möchte.
Das hast du schön gesagt wieder.
Ja. Und für dich, Uta, das kanntest du das vorher? Aus deiner Ausbildung?
Ich habe das vorher nicht gekannt. Und was ich der größte Vorteil finde, ist, dass das Pferd vorgeht. Das finde ich einen riesen Vorteil, weil ich finde, an der Longe, wo das Pferd einem immer sieht, das gibt dem Pferd ja Sicherheit. Oder auch wenn jetzt einer das Pferd führt, das gibt dem Pferd auch Sicherheit. Aber ich finde, es ist dann noch ein Unterschied, ob man als Reiter sagt, jetzt gehen wir dahin. Und da finde ich, der Unterschied ist viel kleiner, nachdem, wie es der Stefan macht. Dadurch, dass das Pferd da schon vorgeht, ist es kaum ein Unterschied, wenn der Reiter das dann auch will. Das finde ich ein riesen Vorteil.
Ja, wir machen das aus. Also ich persönlich würde mich auf kein Pferd setzen, was nicht vom Boden aus gefahren ist. Und wir machen das dann aus, so, wir bringen das im Roundpen bei, dann in der Halle und dann gehen wir auch mal eine Runde um den Hof, wie ausreiten. Ne? Und weil, wie du sagst, deswegen muss ich gerade so lächeln, genau das sage ich allen Leuten auch immer. Es geht ja keiner vor, die ihm Sicherheit gibt. Weder das Pferd noch die Person. Ja. Und es ist ein Riesending, dieses Jungpferd, diese Einfahrt rauszukriegen auf einmal. Und
ist sonst was anderes, ne? Genau. Wenn einer mitlaufen.
Genau, also man lernt sie zu schicken.
Ja.
Ne? Und es gibt natürlich auch vielen Leuten unheimliche Sicherheit. Gerade Amateure auf ihren eigenen Jungpferden sind ja alles andere als sicher.
Ja.
Deswegen appelliere ich auch an alle, fahrt die erstmal vom Boden. Ne?
Du lernst so ein Pferd auch kennen. Ne? Also die Pferde, die wir zum Anreiten haben, die gehen normalerweise nach 2 Monaten Roundpen-Arbeit, geht die ins Gelände. Und dann fahre ich die 2-3 Mal, fahre ich die ins Gelände. Da weiß ich genau, stoppt der am Hoftor, dreht der um, genau wie du sagst, steigt der, wenn der rückwärts, dann kann ich den abchecken. Und wenn die Bereiter das, ich sage immer, wir haben sehr mutige, tolle Bereiter, aber mein Job ist zu schauen, dass die mutig bleiben. Ne? Wenn die 3 Mal drunter liegen, dann ist der Schneid auch abgekauft. Das geht ganz, ganz schnell. Da kann ich denen zeigen, hier guck, der läuft hier am losen Zügel, geht der raus, warum soll er bei dir morgen nicht auch so rausgehen?
Ja, dann hat der ja schon ein positives Bild im Kopf, der Bereiter. Der sieht, das funktioniert, dann steigt der da ganz anders auf. Ne?
Der Bereiter und das Pferd. Ne? Und dann laufe ich einmal mit, mache ich genau so, das Pferd denkt, er ist am langen Zügel, laufe ich einmal hinterher oder habe ein E-Bike, fahre ich mal mit eine Runde durchs Gelände und dann können die jeden Tag eine Runde ins Gelände reiten. Dann habe ich schon mal beim jungen Pferd Ja, 2 Monate, 3 Monate unterm Sattel, das ist schon mal ganz knapp. Wenn die im Gelände überall hingehen, wenn die durchs Wasser gehen, wenn du einmal einen Baum reiten kannst, da mal anhalten, mal ein Telefonat führen kannst, hast du schon mal viel erreicht. Dann gehen die auch im Turnier meistens.
Das heißt, ihr reitet erst im Gelände, bevor ihr in der Halle oder?
Also die Pferde, die wir haben zum Anreiten, die gehen ganz viel ins Gelände. Die gehen erst Roundpen, dann Gelände und parallel dazu auch Platz. Mhm. Ne? Auch, dass die sich auch mal ein bisschen an Tumult gewöhnen, da, wenn mehrere Pferde auf dem Platz sind, da gewöhnen wir die peu à peu. Was ja heute auch ein Riesenthema ist bei den modernen Dressurpferden, dass sie so wegspringen, ne, wenn die Gegenverkehr haben. Das gehört auch mit zum guten Pferd, sage ich jetzt mal. Und da gibt es gar nicht.
Ja, Platzangst, ne? Ist das oft.
Ja, das ist keine Bösartigkeit. Ne? Das sagen auch viele, oh, der Scheißbock oder so, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist Quatsch, das ist, wie du sagst, das ist wie Klaustrophobie, wie wenn einer nicht in der Aufzug geht. Auch diese Sattelzwangproblematik, alles das. Und das kann ich auch wunderschön mit einem langen Zügel, ne? Dann laufe ich mal mit einem langen Zügel, komm, lass mal entgegen, dann kann ich den Abstand, das ist elementar, die Arbeit.
Mhm. Wir machen das als Handpferd. Wir nehmen die als Handpferd ins Gelände. Ne? Weil das für ein Jungpferd so logisch ist, diesen Weg zu laufen. In der Halle musst du ziehen und treiben und klopfen. Und dann gehen wir in Roundpen mit jemand in der Mitte, der die erstmal vorwärts treibt. Und so kann sich das Pferd an den Reiter erstmal gewöhnen. Anstatt gleich klopfen, ziehen, das überfordert die Jungen ja total. Ne? Ja, schön, ja toll. Aber da kommt wahrscheinlich dein Western-Hintergrund, oder?
Ja,
oder
der Barocke. Also das habe ich halt so, also ich habe das Ganze mit dem Umgang, das habe ich von den guten Western-Leuten gelernt, ne? Jean-Claude Disley und Reinhold Bartmann. So, das ist ja bei euch gang und gäbe mit dem Fahren vom Boden aus. Macht ja absolut Sinn, ne? Macht ja absolut Sinn. Und das habe ich halt immer meine Bedürfnisse so ein bisschen verfeinert und so ein bisschen für meine Bedürfnisse so ein bisschen verbessert. Ne? Für euch muss das jetzt nicht besser sein. Aber das hier mit dem Gurt...
Ja, für uns ist das herkömmlicher, nennen wir es mal so. Ne? Vielleicht willst du mal kurz erklären, Stefan, Working Equitation, der neueste Shit, wenn ich das so sagen darf. Nein, gibt es ja wie lange jetzt schon in Deutschland?
Ich bin das allererste Turnier geritten, Pullman City, 2008.
Okay, ich wusste nicht, dass es das schon so lange gibt. Also seit der Equitana sehe ich ja seit 3, 4, 5 Equitana auf der Equitana, oder?
Ja, ja.
Vielleicht willst du mal kurz für Laien erklären, die noch nie was davon gehört haben, was ist Working Equitation?
Also... Working Equitation ist eine Arbeitsreitmeile. Ne? Wir haben die Vaqueros in Spanien, wir haben die portugiesischen Reiter in Portugal, wir haben die Camargue-Reiter, wie heißen sie, Guardias. Ne? Das ist alles ein riesen Überbegriff. Wichtig ist klassische Reiterei mit Endziel, dass ich eine Kuh kontrollieren kann. Ne? Und da hat sich jetzt halt eine Disziplin entwickelt, wo sich alle Reitweisen messen können. Also die alle genannten eben, ne? Italiener, die Butteris, dass die alle kommen und auf einem internationalen Turnier gegeneinander reiten können. Ne? Und es sind 4 Teildisziplinen. Es wird eine Dressur geritten. Die Disziplin geht von E bis S, wie im herkömmlichen Turniersport. Und in der Klasse S wird halt einhändig geritten. Da wird 4 Teilprüfungen, eine Dressurprüfung, ein Stil-Trail, also ein Dressur-Trail, Schönheit, Präzision, Losgelassenheit des Pferdes, Skala der Ausbildung, wird
also
abgefragt.
Mit viel Stangen und auch Hindernissen und auch viele fliegende Wechsel, ne?
Ja,
in den höheren Klassen,
einhändig geritten mit viel fliegenden Wechseln.
Mhm.
Ein Stil-Trail, ein Speed-Trail und eine Rinderarbeit. Die 4 Sachen. Und wenn, sage ich immer, wenn ein Pferd das einhändig macht, dann habe ich ein Pferd mit einem ganz, ganz hohen Freizeitwert. Ich habe es eben schon erwähnt, ich reite am liebsten ins Gelände. Samstag, Sonntag, mein Hengst gesattelt und dann reite ich den einhändig ins Gelände, habe ein paar Sprünge, galoppiert durchs Wasser durch und das ist meine Erholung und mein Training fürs Pferd.
Mhm.
Und das macht halt richtig Laune. Ne? Der bleibt stehen, ich kann ein Telefonat führen, da kann ich um Heimweg ein bisschen Piaf Passage reiten. Alles ganz Programm habe ich, einhändig schön geritten und das ist eigentlich meine Traumvorstellung.
Mhm. Ich habe das auf der Equitana gesehen und Speed Trail, der ist natürlich dann auch auf Tempo, wie es so schön heißt, ist oft der gleiche wie der langsame, ne?
Genau, meistens ähnlich. Das sind so ein paar Hindernisse, die so extrem langsam geritten werden müssen. Die sind da raus. Ne? Man will ja rasant sehen. Mhm. Das wollen die Zuschauer ja auch sehen. Ne?
Mhm.
Wenn ich jetzt sage, ich jetzt mal so eine Glockengasse, ne? Die kannst du reingaloppieren um Eck, so rechtwinklig gelegen und dann raus. Und da ist dann im Speedtrail liegen dann nur 2 Stangen. Ne?
Mhm.
Also reingaloppieren, stoppen, Glocke läuten, gerade rückwärts raus. Ne?
Mhm.
Damit man auch den ganzen Parcours rasant reiten kann.
Und da habe ich das auf der Equitana das erste Mal jemand gesehen, der seitwärts über die Stange galoppiert. Und das fand ich richtig cool.
Ja.
Und auch über die Brücke, aber man muss sie berühren. Ne? Das ist ähnlich wie beim Agility. Ne?
Also genau, ist so. Ja. Also die dürfen nicht über die Brücke drüber springen, ne? Sondern die müssen halt einmal am Fuß drauf sein.
Aber das ist in der Regel dann auch im Galopp. Ne?
Also ja, klar. Also Speedtrail Brücke ohne Galopp, ja, bist du Loser.
Und wie sieht die Rinderdisziplin aus in der Regel?
Rinderdisziplin ist eigentlich relativ einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. Ne? Also wenn du kommst aus der Western-Szene, kennst Working Cowhorse. Working Cowhorse ist schon anspruchsvoller. Ne? Mhm. Also man reitet mit dem Pferd in eine Rinderherde rein und die sind nummeriert. Und da sagt der Richter, hier die 11 sortierst du mir aus. Mhm. Ne? Musst du die aussortieren und in eine andere Seite von der Halle ein Paddock treiben.
Ein bisschen wie Teampenning.
Wie Teampenning, aber ganz alleine. Ne?
Aber hast du keinen, der dir die Rinder zurückhält, die anderen?
Nee, das ist ein bisschen, wir haben das umgestellt. Das war früher so genau wie Teampenning, also du hattest 3 Reiter, aber du durftest es nur mit deinen eigenen Konkurrenten. Mhm. Und da habe ich gesagt, da ist der Ärger ja vorprogrammiert. Verstehst du? Du stehst ja mal im Eifer des Gefechts, steht da einer im Weg rum und das sagst du, hast du extra gemacht, weil du willst gewinnen. Ne? Da habe ich gesagt, wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Mhm. Aber es ist halt schon schwierig so, ne? Wenn du jetzt so eine unruhige Herde hast, dann laufen die dir über die Mittellinie und dann bist du weg. Ne? Wenn mehr wie 4 Rinder über die Mittellinie sind, bist du raus. Mhm. Und das ist halt schade. Ne? Mhm. Also wenn das hat auch viel, viel Glückssache.
Die müssen ja gut gesettelt sein, sprich, die müssen gut an der kurzen Seite bleiben, die Rinder.
Genau, genau so ist es. Also du kannst, wenn du erster Starter bist und du siehst, die Rinder sind noch nicht gesettelt, kannst du sagen, halt, erst nochmal setteln. Setteln heißt, dass man Ruhe in die Herde bringt, ne? Da reitet einer drum rum, dass die Kühe wissen, hier ist mein Punkt, wo ich meine Ruhe habe. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für eine gute Rinderarbeit. Mhm. Ja? Aber was für mich halt faszinierend ist, ne? Das Pferd muss da alleine rein, muss durch die Herde durch, muss mitdenken, muss bei dir sein, ne? Muss gehorsam sein, Schenkelgehorsam. Mhm. Dann eins raus und dann muss der aufdrehen von 0 auf 100 und so genauso wieder zurückkommen. Ne? Mhm. Das ist schon geil. Mhm.
Das macht unheimlich Spaß. Das ist wie eine Droge. Und gehört mit dazu.
Ne? Ja. Gehört mit dazu.
Ja, das ist ja auch die Schwierigkeit, weil die Jungs, die gut am Rind sind, sind nicht so gut in der Dressur in der Regel. Oder die Dressurreiter müssen auf einmal einhändig reiten, die auf den Dressur kommen. Das ist ja auch wieder die Kunst an der ganzen Sache.
Und was ich auch ein bisschen finde, es ist halt ein bisschen vom Glück abhängig. Also es kommt ja auch ein bisschen auf die Rinder an. Das finde ich so ein kleiner, also jetzt bei einem großen Championat zum Beispiel, finde ich, ist das ein kleiner Minuspunkt, weil du auch von äußeren Umständen abhängig bist.
Total. Also,
in jedem Fall richtig. Deswegen gehen sie auch, manche Veranstalter gehen und werden die Rinder prüfen extra. Finde ich eigentlich gut.
Finde ich fast auch besser.
Weil wenn jetzt einer das ganze Jahr übt Dressur, alles auf den Punkt, alles schön geritten, dann hat er das ja verdient, ne? Dass er auch belohnt wird dafür. Ne? Ich werde dafür bestraft, das nehme ich in Kauf, weil ich es nicht mache. Ne? So, also normalerweise sollte man es extra werden. Einfach extra werden. Da gibt es einen Sieger in der Rinderklasse und das andere wird extra. Also finde ich sinnvoll in dem Fall.
Ja, ja, ich meine, manchmal ist halt Glück. Ich kenne das ja als Westernreiter. Wir haben das Problem ja öfters. Es kann natürlich für und gegen dich sein. Es kann sein, dass du die super
kriegst. Du kannst nicht so genau bestimmen. Nee, so, es ist halt
höhere Gewalt.
Ja, höhere
das
Gewalt.
Ist so. Ist halt schade, wenn alles super war. Genau. Und dann hast du das blöde Rinderisch. Ne? Das ist natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Dann kommen wir doch zu ein paar Gemeinsamkeiten. Also ich persönlich, wir Westernreiter, oder kommen wir mal kurz zu den Unterschieden, fangen wir mal so rum an. Wir wollen ja ein zügelunabhängiges Reiten in der Vorwärts-Abwärts-Dehnung. Bei uns ist das ja, ne? Das ist ja das Endziel. Und ich finde es, was sagt ihr dann generell zum Vorwärts-Abwärts-Reiten? Wie nehmt ihr das ins Training rein? Macht ihr das regelmäßig?
Also wir machen das regelmäßig, wobei es auch da immer aufs Pferd ankommt. Also ich würde mir immer Pferd angucken und gucken, was er braucht. Mhm. Also zum Beispiel gibt es Pferde, die sollte man beim Vorwärts-Abwärts nicht so tief einstellen. Man muss einfach gucken, fällt das Pferd auf die Vorhand und wenn ja, wann. Mhm. Es gibt Pferde, die reitet man lieber öfter mal kurz vorwärts-abwärts. Andere zum Beispiel beim Löse lieber ein langes Stück. Mhm. Also mein Ziel wäre immer, dass man vorwärts-abwärts jederzeit reiten könnte. Aber ich glaube nicht, dass ich es mit jedem Pferd, sagen wir mal, gleich angehen wird. Also es gibt auch Pferde, wenn die sich da unheimlich schwer tun, dann dauert es vielleicht sogar 2-3 Jahre, bis man richtig gutes Vorwärts-Abwärts hinkriegt. Also gutes, wo das Pferd trotzdem hingeschlossen ist und nicht auseinanderfällt. Das vergisst man ja manchmal ein bisschen, aber das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und bei manchen Pferden ist es so, wenn ich es auch auf der Lehrgänge manchmal sehe, die Leute reiten lang und viel Vorwärts-Abwärts, aber schlechtes Vorwärts-Abwärts. Dann finde ich es vielleicht besser, wenn man erst das Pferd ein bisschen zusammenholt und die Qualität wieder mit ins Vorwärts-Abwärts nimmt. Aber wie gesagt, man muss sich immer das Pferd angucken, wie er aussieht, mit dem und dem Tempo und dem und dem, zum Beispiel der Halseinstellung, und dann entscheide, wie man sich da hinschafft. Aber das Ziel ist, ein tolles Vorwärts-Abwärts auf jeden Fall entweder beim Löse oder ins Training einzubauen. Aber wie gesagt, ein schlechtes Vorwärts-Abwärts-Runde lang bringt jetzt nicht so viel, wie dann lieber das Pferd sich ein bisschen Vorsicht zu holen und es dann ein bisschen die Qualität zu verbessern.
Weil das ist ja oft der Vorwurf an uns Westernreiter, zum Teil berechtigt, aber man muss natürlich dazu sagen, wir haben ganz andere Pferde, die haben auch eine ganz andere Halsung. Ich sage immer, es wäre Tierquälerei, die zum Teil in die Aufrichtung zu reiten, weil die es einfach vom tiefen Halsansatz nicht mitrücken können. Ne?
Also ich glaube, Pferd muss im Gleichgewicht sein.
Genau, im Balance laufen.
Und da käme es drauf an, also ein Pferd muss nicht unbedingt hoch oder runter, um im Gleichgewicht zu sein, sondern man muss eben finden, welche Position für das Pferd gut passt.
Würdest du denn da d'accord gehen mit mir, wenn ich sage, ich finde, dass ein Pferd in Balance ist, wenn zum Beispiel im Außengalopp wie im Handgalopp jeden Sprung gleich läuft, oder? Also kannst du irgendwas sagen, wo man ganz klar sieht, dass das Pferd in Balance läuft? Irgendwas Simples oder irgendeine Übung?
Gutes Thema, schwieriges Thema.
Ja, deswegen frage ich gerade, weil im Balancelauf ist ja leicht gesagt.
Ja, ne? Also es ist auf jeden Fall zum Beispiel so, wenn man jetzt dein Beispiel nimmt mit dem In- und Außengalopp, ein Pferd kann auch in Balance sein, ohne dass er in Außengalopp kann. Weißt du, ein junges Pferd kann ja auch in Balance sein. Also ich glaube, man muss halt gucken, dass der Galoppsprung, dass das Pferd, wenn es geht, hinten drunter ist und nicht irgendwie auseinanderfällt, sich auf die Hinterhand trägt. Aber wie gesagt, es gibt dreijährige Pferde oder vierjährige, die gerade argeritten sind und sind in Balance. Und es gibt ältere, die sind nicht in Balance. Also ich glaube, man sollte das Pferd so haben, dass man Zügel unabhängig sitzen kann. Was ich immer toll finde, wenn man sich entspannen kann und merkt, das Pferd bleibt im Gleichgewicht. Also wenn man sich kurz entspannt als Reiter und dann zum Beispiel der Galoppsprung weg ist, weiß man auch schon, dass was nicht stimmt. Also ich glaube, man soll dem Pferd schon beibringen, auch selber in Balance zu bleiben, ohne dass man das Pferd, was ihr ja als Westernreiter gar nicht macht, ständig einrahmen muss. Also das, denke ich, wäre auf jeden Fall ein Punkt, der bei euch jetzt, sagen wir mal, nicht so ins Gewicht fällt, weil ihr das ja gar nicht anstrebt, aber bei uns passiert es, glaube ich, schon ab und zu mal, dass man dann ein bisschen da der Zügel und da der Schenkel und hier und her, und aber es soll so sein, dass wenn das Pferd gut ist, dass man sich entspannen kann und das Pferd gut bleibt. Da kann man schon mal überprüfen, ob ein Pferd in Balance ist.
Was würdest du dazu sagen, Stefan?
In jedem Fall, Balance ist das A und O, ne? Das Allerwichtigste, ne? Dass man da sich Gedanken drüber macht. Und es ist genau wie Uta sagt, ich habe dir eben eine Stute vorgeführt, dann sagst du, warum lässt du die hoch? Die ist gleich los, die stellt sich oben hin, so wie es hin soll, wie sie in Prüfung geht. Und da sage ich ihr, okay, du bietest mir das jetzt an als Wohlfühlverhalten. Dann muss ich das, dann sage ich, das ist schön, weil das ist eigentlich das, was ich am Ende wollte. Aber du bietest mir es jetzt an. Und die war 100% in der Balance. Ein Schritt wie der andere im Galopp, super, dann sage ich, toll. So, jetzt machen wir das, du bietest mir es an, du bietest mir es Schwerste, was du hast, an und bist dabei in Balance. Und später sage ich dann, hast du gut gemacht, so jetzt probieren wir mal nach vorwärts, abwärts. Dann ist die schon mal ein bisschen gegangen, ein bisschen Energie weg und dann bietet die mir vorwärts an, dann sage ich auch gut. Es kommt ganz, ganz aufs Pferd an, aber Balance ist absolut das Wichtigste.
Ja, genau. Weil das ist ja bei uns, also jetzt mal in Schubladen gedacht, finde ich, dass manche Klassischreiter zu viel in Aufrichtung reiten und manche Westernreiter zu tief. Und manche Klassischreiter gefühlt über Tempo und manche Westernreiter deutlich unter Tempo. Stimmt, und das ist ja so ein bisschen die Klischees von beiden Reitweisen, wenn man so möchte. Und natürlich ist der gesunde Mix, ne? Das ist ja bei allem. Das verbindet ja auch gutes Reiten. Das hat ja gar nichts mit Reitweisen zu tun, sondern Gymnastizierung und Gesunderhaltung.
Wobei ich da Eindruck habe, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass viele Westernreiter auch mehr und mehr sich wünschen, dass das Pferd, sagen wir mal, ein bisschen in Richtung Aufrichtung auch geht und ein bisschen mehr bergauf geht. Also mein Gefühl ist, dass in der Westernreiterei sich auch mehr und mehr die Idee breit macht, dass ein Pferd, sagen wir mal, in Balance ja sowieso sein soll, aber auch so ein bisschen aufgerichteter mehr bergauf sein soll. Das ist, habe ich so den Eindruck, dass das da mehr kommt, oder?
Ja, die Disziplin an immer rein.
Genau.
Wenn man jetzt Pleasure sieht, dann will ich das nicht. Ne?
Sehe
ich das
nicht doch, gut. Doch. Das gute Pleasure-Pferd sitzt auf der Hinterhand und versammelt sich am durchhängenden Zügel. Das ist natürlich eine Kunstform. Ne? Ich selber habe eine Halbquarter mal Vollblutstute, die nur aus Widerriss besteht, weil ich genauso was züchten möchte, weil dieses bergauf vielen fehlt. Im Gegenteil, viele Rainer sind bergab gezüchtet. Die stoppen und drehen wie die Seuche, aber die rollen auch auf der Vorhand. Aber auch diese auf die Hinterhand zu setzen, das wäre Tierquälerei. Die laufen einfach in Balance, aber zu tief. Deswegen, aber es ist schon richtig, die sollen natürlich einen klaren Dreitakt springen. Und wir wollen auch in der Western Riding, die fliegenden Wechseln, die sollen von hinten nach vorne durchgesprungen sein. Ne?
Und vor allem denke ich, egal welche Reitweise, man soll versuchen, Pferd so zu reiten, dass es halt auch lang gesund bleibt.
Auf jeden Fall.
Also ich glaube, das wäre jetzt bei dem ein oder anderen Western Pferd sicherlich auch ein Thema, dass man sagt, man richtet es vielleicht, oder man richtet es auf, ist ja falsch gesagt, man versammelt es mehr, könnte man besser ausdrücken, damit es eben auch nicht auf der Vorhand ist. Also ich glaube, das wäre für alle Reitweise Thema, aber sicher auch für die Western-Reiter.
Genau. Ich nenne es immer schwingende Pferde, dass die durchschwingen, von hinten nach vorne, von hinten nach vorne über den Rücken den Hals fallen lassen bei unseren, weil das halt eigentlich die natürliche Haltung für die ist. Ne? Und gerade viele Pleasure-Pferde haben das Problem, die schwingen nicht, die rocken nennen wir das, die wackeln im Kopf, weil der Rücken zu ist und knallen mit dem Vorderbein am Boden. Jetzt übertrieben gesagt, total übertrieben, aber das ist natürlich nicht gesund für die Hufrolle. Ne? Also wenn ein Pferd durchschwingt und gefühlt geräuschlos läuft in allen drei Gangarten. Ich hatte einen ganz tollen großen Hengst jahrelang, der war 1,64 schon mit 4 und der ist angaloppiert, man hat nichts gehört. Und das ist halt dieses elastische, leichtfüßige.
Aber ich glaube, das betrifft ja jede Reitweise, genau. Dass das Ziel ist, ne? Dass das leichtfüßig ist, dass das Pferd von hinten nach vorne über die Rücke geht.
Genau.
Und da, glaube ich, muss man sich ja sowieso, egal welche Reitweise, jedes Pferd auch gucken, was es anbietet und wie man es am besten dahin bringt.
Genau, aber unsere Pferde, denen fehlt leider zum Teil erstmal ein bisschen das Bergauf und zum Teil auch die Aktivität im Hinterbein. Diese Pleasure-Pferde treten tief unter den Schwerpunkt, also wirklich, die sitzen gerne. Aber die bleiben dann auch sitzen gefühlt. Ja. Ne? Also die sind einfach, da ist das vorwärts weggezüchtet, kann man so sagen. Also die Jungpferde sind alle, die Pleasure-Pferde sind ehrlich, klemmig, die reite ich mit Peitsche und vorwärts und Schwung. Und die Rainer, die zum Beispiel, da sagst du, wow, und die schmeißen den Anker. Also die sind da wirklich so spezialisiert gezüchtet, dass es richtig ist, dass sie gesund erhalten geritten werden müssen. Dass sie, die sind da so hingezüchtet, dass sie nicht mehr laufen wollen. Dementsprechend schwingen die nicht. Und die Muskulatur ist fest, ne? Die können sich eher zusammenziehen als aufmachen. Und das ist bei euch manchmal, glaube ich, das Gegenteil. Die haben viel Feuer. Wir haben vorhin so ein ganz tolles Bewegungswunder, junge Stute gesehen. Obwohl, die ist nicht jung, aber ein bisschen grün noch. Und die haben natürlich extrem viel vorwärts, weil unsere sehr viel rückwärts haben. Und da ist dieser gesund erhaltende Mittelweg, glaube ich. Ne? Ist ja auch bei den Spaniern die Sache. Die sind auch eher ein bisschen kribbelig zum Teil, oder?
Ja, also ich kann dir mal kurz von mir aus erzählen, was mich, ich bin ja Western, hat mich ja fasziniert, Working Cowhorse fasziniert mich, heute noch Reining fasziniert mich. Dieses, wie du sagtest, schnell Spin und nächste Sekunde wieder stillstehen und dann zulegen und Sliding Stop, ne, da geht das Pferd ja richtig mit dem Hinter und macht einen Rücken rund, faszinierend. Aber einfach dieser Reitkomfort, die dir ein Spanier bietet, ne, die galoppieren an und galoppieren nach oben, alles geschmeidig und schön, das bringen die Pferde einfach mit.
Genau.
Und das habe ich beim Quarter so ein bisschen vermisst. Ich sage immer, das ist wie wenn du Mercedes Pullman fährst, ne, das ist der Spanier, oder der Iberer, sagen wir jetzt mal, noch mehr beim Lusitano. Oder so ein Petrol mit Blattfedern, ne, so ein bisschen, so ein bisschen kurze Bewegung, ne, so die Fesseln so ein bisschen kurz, ne, und so ein bisschen so ein, wie so ein Pietrain-Schweinchen, das Galopp. Und das hat mich davon abgebracht, dieser Reitkomfort. Das ist das, was mir ganz wichtig ist. Ne? Dass ich schön sitze wie in der Sänfte und schön bergauf alles. Aber trotzdem ist es für mich ein Phänomen, wie diese Pferde, die so für mich so ein bisschen auseinander sind, ne? Dass die sich trotzdem dann im Sliding-Stop so setzen können und Rücken so schön rund und vorne locker sind. Das ist natürlich schon phänomenal. Ne? Und toll, finde ich nach wie vor schön.
Ja, da ist die Quarterhorse, ist ja eine sehr vielseitige Rasse. Wie gesagt, ich habe bei uns Quarter am Hof stehen, die sind 1,65 und wir haben einen Quarter, der ist 1,42. Und das hat beides nichts miteinander zu tun. Also ich habe einen Junge, der trabt wie ein Warmblüter. Ne? Aber das ist auch nicht mehr das Pferd, was du dann am Rind reitest. Ne? Ja. Das sitzt dann nicht schnell genug und stoppt schnell genug ab oder dreht schnell genug. Und da ist bei uns sehr immer die Frage, welche Richtung willst du? Ne? Deswegen, ich bin ja dieser Hunter, ist ja eine Riesenszene in den USA. Wir haben ja diese Hunter-Quarter, halb Vollblut, haben auch mehr bergauf. Sind aber auch ein bisschen kribbeliger im Kopf. Dann heißt es in der Western-Szene schnell, die sind schwierig, weil die halt deutlich sensibler sind und so. Ne? Und das finde ich eigentlich toll. Und das finde ich so toll an der Equitana, dass man diese ganzen Reitweisen und Pferde und dieses...
Ja, das ist super.
Wir reiten zwar alle Pferde, aber in echt sind es ja Welten.
Ja. Aber das ist gerade jetzt mit den Huntern und mit diesem flachen Galopp. Ne? Das ist so ein bisschen, kommt aus Amerika. Ich glaube, die Amis, die mögen das so, wenn die so flach sind. Ne? Wir wollen jetzt Pferde, die so aus dem Karpalengelenk traben, mit einer ganz aktiven Hinterhand und so, ne? Und die Amis wollen so flach vorne, so gerades Vorderbein, die schlurfen so ein bisschen so im Galopp, so ganz flach. Und diese Hunter-Prüfung, mein Neffe macht ja auch mit Springpferden und der sagt immer so, Hunter, das ist eine andere Welt, ne? Die müssen dann so ganz fein, so ganz flach galoppieren, keine Knie.
Da sind wir bei Reitkomfort wieder.
Ja.
Für die Springleute.
Ja.
Aber das... Ich kann dir tolle Iberer zeigen, die machen richtig Knieaktionen und richtig sieht aufwendig aus, aber die sind trotzdem super zu sitzen.
Ja.
Ne? Also es kommt immer wirklich aufs Pferd an.
Das stimmt. Ja. Deswegen, ich denke immer, ich weiß nicht, ob das falsch ist, Uta, dass ich als Westernbereiter deutlich älter werde, was meine Bandscheibe angeht, wie ein Klassischbereiter, oder? Weil die haben ja schon Schwung und Hub, oder?
Also die Pferde, die ich reite, ich habe aber auch Luxuspferde, also die sind alle sehr bequem.
Mhm.
Also ich habe nicht viele, die schwer zu sitzen sind oder wo man so dran sitzen muss oder so. Aber die gibt es schon auch. Also ich habe auch, ich kenne einen, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der hat seinen ganzen Rücken kaputt, weil der viel in einem Verkaufsstall geritten. Ein ist ein Reiter, ja. Und der musste immer so ran, sitze und so, ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und da sagt er immer zu mir, du machst richtig mit deinen schönen Pferden. es kommt, glaube ich, auch drauf an. Also mein Reiter ist ja auch so, dass ich versuche, nicht mehr rauszudrücken, als drinsteckt. Mhm. Und ich glaube, das macht auch, sagen wir mal, für Pferd und Reiter weniger Verschleiß. Mhm. Also ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und wie gesagt, es gibt aber auch Warmblüter, die sich toll bewegen und trotzdem sehr bequem sind und total angenehm zu sitzen. Also auf dem Lehrgang ist manchmal so, dass die Leute sagen, oh, der ist so schwungvoll, ich kann den nicht sitzen. Und wenn die dann atraben, denkt man immer von unten, naja, schwungvoll ist eigentlich was anderes. Die sind eher ein bisschen steif.
Ja, was dann sagen?
Also ein lockeres, schwungvolles Pferd ist auch sehr bequem.
Also merkst du da einen Unterschied, wenn du, sagen wir mal, du kriegst ein 8-jähriges Brittpferd, was nicht ganz optimal ausgebildet wurde und das wird weicher? Merkst du dann auch, dass er besser zu sitzen ist?
Auf jeden Fall. Ich habe ein Pferd, den konnte ich früher gar nicht gut sitzen. Den kann ich jetzt jedes Jahr besser sitzen. Mhm. Weil der jetzt einfach mehr der Rücke hergibt und auch vom, insgesamt von der Hilfe mit weniger Hilfe zu reiten ist. Und da merke ich jetzt mittlerweile, finde ich den sogar voll bequem, außer noch im Mitteltrab. Da hoffe ich noch drauf vielleicht, dass er nächstes Jahr im Mitteltrab auch sehr bequem wird.
Was sagt ihr denn zum Ausgleichstraining? Was ist für dich Ausgleichstraining? Was machen deine Pferde anderes wie auf dem Reitplatz?
Oh, ich habe schon befürchtet, du meinst der Reiter.
Nee, da bin ich auch raus. Weil du bist so fit, finde ich super, aber noch bin ich ja auch außen vor.
Also bei uns ist, denke ich, das Größte, Wichtigste, dass die den ganzen Tag auf der Koppel sind und rumlaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir gehen viel ins Gelände. Ihr geht mit den Jungen fast mehr ins Gelände als auf den Platz. Ne? Muss man sagen, gut, die werden longiert, Führmaschinen, wie man es halt. Also ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen gucken. Der eine macht lieber langer Zügel, der andere macht lieber Doppellonge als Ausgleich, der nächste sonst was. Da muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen gucken, wie es auch von den Umständen und wie es auch zu dem Mensch passt.
Aber wie wichtig, sagst du, ist das denn im normalen Ausbildungsplan?
Also ich denke, dass je mehr man dem Pferd bieten kann, umso besser. Mhm. Wobei ich trotzdem glaube, ich jetzt für meinen Fall, ich reite halt am liebsten Dressur. Also meine Pferde gehen schon ins Gelände, aber ich muss sagen, oft auch, wenn ich nicht da bin, sage ich auch, komm, dann geht ihr raus, weil ich einfach gerne auf dem Platz auch reite. Also ich reite halt gerne ins Gelände, aber wenn ich die Wahl habe, macht mir das andere irgendwie noch mehr Spaß.
Da ergänzt ihr euch auch wieder.
Und ich glaube, sagen wir mal, auch beim Trainingsaufbau ist es ja voll sinnvoll, nicht immer die gleiche Kram zu üben. Also auch das Training, wie man das selbst gestaltet, kann man ja schon an einem Tag das über, an einem Tag das. Einmal reitet man mehr tief, einmal hat man so einen Tick, da reitet man mehr vorwärts. Einmal hat man so einen Tick, da übt man mehr das. Also auch in das Training soll Abwechslung eingebaut werden. Und natürlich auch, sagen wir mal, in der Woche an verschiedene Tage.
Mhm. Unterstreicht ihr denn, was ich mir jetzt vorstellen könnte, diese Aussage, ich sage immer, wer sich nicht ins Gelände traut, braucht nicht aufs Turnier.
Ja, in jedem Fall. Ja. Ich sage das in jedem Fall. Ich sage auch, wenn ein Pferd im Gelände alles macht, habe ich eben schon mal gesagt, ja, ne? dann geht es auch meistens auf dem Turnier.
Genau.
Und genau so ist es. Ne? Mhm. Ich finde es wirklich so.
Weil das ist ja auch eine vertrauensfördernde Maßnahme. Ne? Also wenn ich das Pferd nicht an der Bank im Wald vorbeikriege, kriege ich es am Turnier auch nicht am Richter vorbei.
Ja,
ne?
Auf jeden Fall.
Abgesehen vom körperlichen Training. Wir wohnen ja auch im Bergischen, Berg hoch, Berg runter, gibt es ja fast nichts Besseres.
Ja.
Jetzt können wir wieder den Bogen schlagen zur Working Equitation. Ja. Ich kenne ja viele Dressurreiter über die UTA. Ne? Mhm. Ich sage immer, da sage ich immer, die Vasen auf dem Grand Prix Turnier, sagt dann, ach, meine super Piaf-Passage, aber ging dann nicht mal am Richterhäuschen vorbei. Mhm. Ne? Und da muss einfach in dieser Sportdressurreiterei so ein bisschen mehr auf Gehorsam. Ne? Zum Beispiel so, was ich dir eben erklärt habe, mit dem jungen Pferd, wo man ans Tor reiten, ne? Dieser Schenkelgehorsam. Einfach am Objekt müssen die brav sein, die müssen warten und müssen gehorsam sein und müssen für mich irgendwann durchs Feuer gehen, sag ich mal. Und da muss mehr Wert drauf gelegt werden. Weil ich finde das ein bisschen peinlich, ne? Wenn ein Pferd einer Wechsel geht und Piaf und Passage und dann geht er nicht am Richterhäuschen vorbei. Und so ein Worker, der geht an die Kuh. Das muss man halt üben, ne? Das ist kein Hexenwerk, man muss es aber machen. Mhm. Das Pferd dankt einem und später der.
Ja, aber da ist halt wieder Abwechslung gefragt, wenn das immer nur im Viereck läuft, das Pferd, und nie mal um den Hof läuft. Ne?
Ja, also. Stimmt. Genau, man muss es nicht nur machen, sondern es muss einem auch bewusst sein, dass es ja auch noch was gibt außerhalb, wenn man kein Kasten drumherum hat, sage ich jetzt mal. Also das, ich glaube, das Bewusstsein ist beim Dressurreiter vielleicht auch gar nicht so da. Das muss man schon auch.
Die Wertigkeit ist eine andere.
Ja, genau.
Die Wertigkeit ist eine andere. Sag ich mal, was nutzt er dann, wenn der geht wie mit dem Wasserwagen vorne schön senkrecht alles und dann kann ich aber vom Viereck zum ja. Stallzeit komme ich nicht hin.
Ne? Ja, oder nicht allein aufsteigen.
Da, da muss ich jemand führen. Ja.
Es ja. geht eigentlich wirklich.
Ist halt jetzt wirklich ganz hochgesprochen keine reelle Ausbildung vom Pferd, finde ich. Ja. Ne? Also ich nenne die dann manchmal Techniktrainer. Ja. Sind zum Teil sehr erfolgreich, haben ja auch das Klientel, was es will, aber bei uns in der Westernszene bist du ja auch viel Trainer für den Kunden. Ja. Also bei uns gibt es wenig Trainer, die nur eigene Pferde zu showen haben. Ja. Schon nennen wir das ja auch Turnieren.
Ja.
Also wir haben auch, ich habe mal mindestens über die Hälfte der Pferde, wenn nicht sogar mehr, wo die Kunden das Pferd auf dem Turnier
haben. Ist aber bei Dressurreiter auch oft so. Also gibt alles, aber gibt es ja auch.
Genau, aber es ist ja unser Job, das Pferd für den Kunden zu reparieren. Ne? Ja. Das soll zwar unter uns laufen, aber im Idealfall auch unter den Kunden.
Ja.
Ja, schön. Ja, super. Dann haben wir schon einiges geschafft. Das ist wirklich schön. Vielleicht kann man mal kurz für euch, was sind die extremen Unterschiede zwischen Working Equitation und Dressur?
Soll ich anfangen? Also ich finde halt, da wird mehr auf Funktionalität Wert gelegt beim Working. Weder auf den Gang, ne? Was ich auch einen großen Vorteil finde. Mhm. Weil heute die Dressurszene, du brauchst heute einfach ein richtig gutes Pferd mit guten Grundgangarten. Mhm. Wenn du hier um die Ecke fährst und willst eine Dressurpferde A reiten, brauchst du ein Pferd mit drei guten Grundgangarten. Mhm. Das brauchst du gar nicht losfahren. Mhm. Und den Trend finde ich ein bisschen schade. Ne? Mhm. Weil du musst schon mal gleich viel Geld investieren, um ein gutes Pferd zu kriegen, sonst musst du nicht mehr losreiten. Mhm. Und wenn du Working Equitation reitest, kannst du, wenn du einen guten Haflinger hast, der schön klassisch geht, ne? Die Skala der Grundausbildung, die Skala der Ausbildung zeigen kann, schön durchs Genick leicht geht, kannst du gewinnen gegen Lusitanos, gegen anderen. Das finde ich einen guten Trend, ne? Dass es nicht so eine Materialschlacht ist. Aber es ist beides klassisches Reiten, nur die Schwerpunkte sind ein bisschen verlagert. Ne? Das ist der Unterschied. Aber von der Ausbildung her, auch die Grundausbildung ist für mich gleich.
In der Dressur gibt es aber jetzt einen erfreulichen Trend. Es gibt Dressurreiterprüfungen und die sind gemacht für Leute, die Pferde haben, die nicht so viel Gang haben. Also da soll bewusst nicht die Qualität vom Gang jetzt so mega einfließen, sondern eher, ob das Pferd gut geht.
Die Ausführung.
Ja, wobei man sagen muss, es ist in der Praxis nicht immer ganz leicht, weil wenn zwei Pferde sehr gut gehen und eins bewegt sich geschmeidiger,
ist er auch vorne dran.
Ist er auch vorne dran. Das muss man einfach, das ist aber
ja, das
auch
ist ja schwer. Das Gesamtbild, da kann ja kein Richter von frei machen.
Ja,
ne?
Das ist so.
Ja.
Das ist so.
Aber
das ist
der so. Trend, dass es die Prüfung überhaupt gibt, den finde ich auch sehr gut, weil es ist tatsächlich so, dass bei den Dressurpferden ohne gutes Material ist es unheimlich schwer, da ein bisschen mitzureiten. Und deswegen finde ich den Trend mit den Dressurreiterprüfungen eigentlich super. Und es geht ein bisschen in die Richtung, was ihr beim Working, es sind ja auch viele Leute, sind von der Dressur jetzt zum Working gegangen, genau aus dem Grund oder aus mehreren Gründen, das ist nur einer davon. Aber deswegen finde ich es gut, dass die Dressur bis sie darauf reagiert und mit so Prüfungen versucht, es bisher abzufangen.
Das ist ja in den USA, unser Sportbereich hat ja mal Amateur Open and Use, also drei Divisionen. Da muss natürlich der Amateur nicht gegen den Profi reiten. Ne? Das ist natürlich in Deutschland bei der FN, da gibt es keine Amateurliga in dem Sinne. Ne?
Es gibt auch Amateurprüfungen mittlerweile.
Weil das ist ja sehr schön für den Amateur, dass er auch sein Schleifchen kriegt.
Wie heißen die Prüfungen, die so ein bisschen gehandicapt sind? Also wo es nach Ranglisten geht?
Kannst du mal kurz erklären? Es gab auch mal eine Zeit lang oft, dass die Prüfung geteilt wird nach so Punkte, wie viele Punkte man hat. Wobei ich sagen muss, das finde ich persönlich, das hat auch nicht nur Vorteile. Mhm. Also zum Beispiel, also als Nachteil empfinde ich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pferd verkauft. Der hat mit dem einen Reiter dreimal gewonnen, hat aber nicht lang nicht die Leistung gebracht wie unter einem anderen Reiter, der gar nichts abkriegt hat. Also ich finde es auch nicht gerecht. Also ich denke, ich fände sowas in der Art gerecht, aber weiß nicht, ob man das so machen könnte. Jetzt zum Beispiel in der S-Dressur ist jetzt nur mal als Beispiel, es ist wirklich sehr schwer für einen Amateur gegen Profis. Also ich fände es vielleicht ganz gut, wenn man sagt, es gibt ja bei uns auch ein, zwei und drei Steine, aber das ist nur auf das Niveau von der Aufgabe konzentriert. Mhm. Aber wenn vielleicht so eine Art System wie mit Steine, wenn man sagt, das eine ist ein bisschen gehandicapt und das andere ist ein bisschen weniger gehandicapt, dann wüsste man aber zum Beispiel bei einem Pferd, der war in der Prüfung platziert, wo es auch nicht so schwer ist, das fände ich zum Beispiel ein bisschen gerechter, weil für einen Profi, muss man sagen, hat es, wenn man immer in der Abteilung ist, man hat ja auch mal jüngere Pferde. Das ist auch, also ich verstehe völlig, dass ein Amateur nicht immer gegen die Profis reiten will, aber es ist für einen Profi mit einem jüngeren Pferd zum Beispiel, dürfte der meines Erachtens mit dem Amateur, mit dem älteren Pferd, das würde auch passen.
Ja, ja.
Ne, so, also ich weiß nicht, welches System da gut wäre, aber vielleicht in die Richtung, wenn man da irgendwann nochmal vielleicht irgendwas finden könnte, ich glaube, das fände ich gerecht.
Ja, das gibt es bei uns, das heißt dann Green-Klassen. Das heißt, das Pferd hat noch nicht so und so viele Punkte in der Klasse, weil wir müssen ja ab siebenjährig einhändig rein. Das
finde ich auch gut.
Genau, und wenn das Pferd aber bis noch nie siebenjährig ein Turnier gelaufen ist und du musst dann einhändig gegen die Alten reiten in der LK1, da hast du keine Chance. Ne?
Ja. Also. Und ich glaube, so geht es der Amateure gegen die Profis auch. Also ich glaube, man muss ein System finden, wo das so ein bisschen passt, die Konkurrenz, aber wo auch, sagen wir mal, von außen nachzuvollziehen ist, welche Konkurrenz da war.
Ja, und es geht ja auch darum, die Amateure zu motivieren. Und natürlich, theoretisch sollte ein Amateur keine Chance gegen Profi haben. Es gibt sehr gute Amateure, die schaffen das, keine Frage. Aber wir sind ja Dienstleister, die Kunden bezahlen müssen. Und es ist ja schön, wenn die Kunden auch zufrieden sind. Wie ist das bei der Working Equitation?
Ist jetzt schlimm genug, ne, dass die Amateure jetzt die großen Loser sind im Reitsport während der Corona-Zeit. Ne? Es gibt ein paar Turniere nur für Profis und die Amateure, die bringen das Geld auch für die Turnierveranstalter, die gucken ins Leere. Ne? Das ist schade. Ne?
Auf der anderen Seite dürfen wir Reiter, die dürfen ja zu ihrem Pferd. Da sind sie schon besser in Corona wie andere Sportstätten.
In jedem Fall, wir sind absolut privilegiert. Ne? Wir können zu unserem Pferd, wir sind in der frischen Luft. Stell dir mal vor, wir sitzen irgendwo im 6. Stock, ne, mit 5 Kindern. Wahnsinn.
Da haben wir noch ein bisschen Glück in der Corona-Zeit.
Ganz, ganz viel Glück müssen wir, liebe Gott, jeden dafür danken.
Ja. Ja, super. Dann kommen wir zu meiner großen Abschlussfrage. Was bedeutet für euch Horsemanship? Was ist für euch ein guter Horseman? Ich meine, das sagt man im Dressur wahrscheinlich nicht so.
Es gibt Leute mit Pferden und es gibt Pferdeleute. Und Pferdeleute, Pferdemann oder Pferdeleute zeichnen sich aus, indem sie erstmal das Pferd gut halten. Was absolut essentiell ist, dass ein Pferd rund um die Uhr Heu hat, zum Beispiel. Ich habe gesagt, wenn ich am Heu heute sparen müsste, dann höre ich auf. Mhm. Es kann ja passieren, dass ich kein Geld mehr habe und dann habe ich keine Pferde mehr. Mhm. Ich laufe abends durch den Stall, dann sind die in der Box und die kauen. Und das gehört mit zum Horseman. Ganz wichtig, dass ich mich erfreue, wenn es meinen Pferden gut geht. Mhm. Und das ist in der Haltung so und im Umgang genauso. Wir verlangen was von den Pferden, aber wir müssen den Pferden immer signalisieren, wenn sie sich für uns aus dem Fenster lehnen, wenn sie für uns was geben, dass man das honoriert. Das tragen wir sie auf Händen. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch meine Emotionen im Griff habe, zum Beispiel. Ne? Weil man kann mal an ein Pferd rangehen, aber man darf niemals zornig sein zum Pferd. Ne? Also sich zu vergessen. Mhm. Das ist absolut kontraproduktiv und hat nichts mit Horsemanship zu tun. Also dann, wenn das Pferd sich für mich aus dem Fenster lehnt, belohne ich ihn. Und wenn er nicht so ist, wie ich ihn haben will, dann gucke ich, dass ich ihn da hinkriege, wo ich ihn hinhaben will. Und rechtzeitig entscheiden, der ist dafür einfach nicht geschaffen. Es gibt einfach Pferde, wo man jeden Tag bei Null anfängt. Und dann muss man irgendwann sagen, komm, das ist eine Qual für mich, eine Qual fürs Pferd, da müssen wir eine andere Lösung finden. Das gehört alles mit dazu.
Danke.
Habe ich eigentlich nicht viel zuzuführen. Also das mit der Haltung finde ich auch ein Riesenpunkt. Und wie gesagt, was du sagst, mit sich vergesse. Also ich empfinde es auch so, ich finde es fürs Pferd angenehm, wenn er weiß, der Mensch reagiert immer ungefähr gleich. Mhm. Also ich finde es auch ein bisschen unangenehm, wenn einer mal so drauf ist und mal so und das Pferd kann das gar nicht einschätzen. Also ich glaube, das ist zum Beispiel ein großer Punkt, den sogar viele Leute aus Versehen falsch machen. Die sind sich da gar nicht bewusst, aber das ist fürs Pferd, glaube ich, mag man ja als Mensch auch nicht, dass man gar nicht weiß, wie sein Gegenüber heute. Ne? So. Yeah. Und das ist was glaube ich, aus Versehen manchmal passiert, ohne dass die Leute sich dessen bewusst sind. Und trotzdem ist das ein großer Stress fürs Pferd.
Mhm. Ja, wunderbar. Dann sage ich vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, man tauscht sie zukünftig noch aus. Wir sehen uns alle auf der Equitana. Und ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen Dank.
Danke auch.
Ja, danke auch.
Danke. Ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.